Liebe Geschwister, ich heiße euch alle recht herzlich willkommen zu unserer Gottesstunde. Lauter. Noch lauter, ja. Wir haben uns ja jetzt unser Fleisch mit Grillfleisch gekräftigt und jetzt können wir wieder geistige Speise zu uns nehmen. Ich habe mir überlegt, wie man die beiden Vortragsreihen von Bruder Schwarz miteinander verbinden kann. In Anbetracht der Verse, die wir bei Jona 2, Verse 3 bis 8 lesen können, und dem jetzigen Thema schien es mir doch zu offensichtlich, noch bevor Bruder Schwarz über Jona 2 gesprochen hat. Wir wissen nämlich, wegen dem, was Jesus sagte, dass den Juden kein anderes Zeichen gegeben würde, wie das Zeichen des Jona, dass also Jona gewissermaßen ein Vorläufer von Jesus war. Er war es aber auch in jener Hinsicht, wie es sich aus Jona 2, Vers 1 bis 8 ergibt. Denn da war Jona in einer gräulichen Finsternis, einen ganzen Äon lang. Wie heißt es ja auf Hebräisch Olam, und Olam ist ja eine für den Menschen verdunkelte Zeit. Nur Gott weiß, wie lange das dauert. Wir lesen da von Bedrängnis aus dem Schoß des Scheol, da haben wir ja gehört, das ist Hebräisch für Grab und auch Hölle, schrie ich um Hilfe, du hattest mich in die Tiefe geworfen und alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Wasser umfingen mich bis an die Seele. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen, als meine Seele in mir verschmachtete. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Bauch eines Fisches wart, aber ich kann euch sagen, da ist es sehr finster und sehr eng, gräulich. Und wenn wir das lesen, denken wir daran, dass auch die Gottlosen mit so einer äonischen Finsternis Bekanntschaft machen werden, aus der sie wie bei Jona Gott wieder herausholen. Sind sie dann sicherlich sehr erleichtert und dankbar. Aber wir erinnern uns auch daran, auch Jesus war in dieser tiefen Erniedrigung, dieser Angst, dieser Schmerzen, dieser Leiden, ja dieser Verlassenheit, als er am Kreuz hing und zu seinem Vater ausrief: Warum hast du mich verlassen? Und vorher, als er gegeißelt worden ist. Und früher im Garten Gethsemane, als er Blut geschwitzt hat. Und noch früher, als er sagte: Wie lange muss ich dieses verständnislose Geschlecht noch aushalten? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Und noch früher, als er sich erniedrigte, um von der Seite seines Vaters herabzusteigen und Mensch zu werden. Von dieser göttlichen Weite in diese menschliche Enge. Wer weiß, vielleicht war das für ihn sogar noch ein schwererer Schritt als dann am Kreuz. Wir wissen es nicht. Aber ist euch aufgefallen, dass Israel, das Volk Gottes, das ja das Bundesvolk des Gottes Jahweh, also von Jesus selber war, seit 2000 Jahren all dieses und noch viel mehr als Jesus durchgemacht hat? 2000 Jahre lang ist Israel, das sich schon immer als Knecht Gottes, also auch als Knecht Gottes im Sinne von Jesaja 53, verstanden hat, ist das Volk verfolgt worden und hat alles erduldet, einschließlich auch von Kreuzigungen. Und warum? Jesus hat das alles auf sich genommen, um alle Menschen zu retten. Und Israel? Israel wird so bereit gemacht zum Dienst. Es soll die Nationen im messianischen Reich regieren. Es qualifiziert sich für die Aufgaben, die kommen. Und da sollten wir vielleicht auch einmal dran denken, wenn wir in Angst und großer Not und in Verlassenheit sind. Auch wir werden qualifiziert. Und wenn diese Zeit dann für Israel, die nicht nur eine Zeit der Verstockung ist, das lesen wir immer wieder, wird auch immer wieder zitiert, aber es ist eben auch eine Zeit des Leidens für Israel, wenn diese Zeit vorbei ist, dann wird der Messias zu seinem Volk kommen. Und wenn die Fülle des Leibes Christi erreicht ist, also wenn der Leib Christi komplett ist, dann kann der Messias zurückkehren. Zuerst, um das Haupt mit den Gliedern zu vereinen. Es ist aber noch nicht alles. und dann um den Bräutigam Christus mit der Braut Israel zu vermählen. Denn erst dann wird Israel zur Ruhe gekommen sein. Dann wird es aus dem Bauch des Fisches herauskommen, aus der Sünden-, Werkgerechtigkeits- und Gottlosigkeitsenge heraus, so wie Jona damals und wie Jesus aus dem Grab, als er auferstanden ist. Wir wollen beten. Unser Vater im Himmel, gib uns deinen Segen auf uns, wenn wir in Leid, Schmerzen, Angst und Verlassenheit sind und wenn sie uns verspotten und verspeien, weil wir anders sind, weil wir nicht von dieser Welt sind. Lass es uns und anderen zum Segen werden. Und segne auch dein Volk Israel in dem alles, in dem allem, was es erduldet. Wir danken dir, dass wir als Glieder am Leibe Christi wachsen und gedeihen dürfen. So wie heute, so wie in dieser Stunde und auch in dieser Woche. Und wir danken dir, dass du das Volk Israel auf die Erfüllung deiner Verheißungen vorbereitest. Wir loben deine alles überstrahlende und alles heilende Herrlichkeit. Und wir wollen dich ehren für und für. Vater Gott, führe uns nach Hause. Amen.
Amen.
Wir singen jetzt ein Lied und danach dient uns Bruder Schwarz. Wir singen das Lied Nummer 759. 759 und zwar nach der Melodie vom Klavierspieler. O Tag des Herrn, wer kann vor dir bestehen? Antwort: Wir in Jesus Christus.
Guten Abend, liebe Geschwister. Ja, wir danken unserem Gott und Vater, dass wir noch einmal zusammenkommen dürfen an diesem Abend, um über das Ende des gegenwärtigen bösen Äons in der Schrift nachzusuchen. Natürlich nur auszugsweise, das versteht jeder, weil wer nur ein wenig die Prophetie der Schrift kennt, der weiß, dass man locker eine ganze Freizeit nur mit diesem Thema füllen könnte. Ja? Und bei all den Fragen, das haben wir dann beim ersten Abend gemerkt, wo es eigentlich nur um die Erwartung des Leibes Jesu Christi geht, dass es da eine ganze Menge Fragen gibt, die da noch offen sind, die man ansprechen müsste. Und ihr könnt mir glauben, dass ich einen nicht geringen Kampf mit mir selber geführt habe und nicht wenig meinen Herrn gebeten habe, mir das zu zeigen, was drankommt und was eben nicht drankommt. Ja, damit es auch für jemanden, der noch nicht ganz so tief in den Gedankengängen drinnen ist, etwas gibt, was er mitnehmen kann. Und so wollen wir uns auch nur mit ganz signifikanten Dingen beschäftigen, die praktisch jedes Kind dann erkennen kann, wenn sie als Zeichen der Zeit auch auftreten. Und das macht es eben schwierig. Und deshalb haben wir ja auch nur ganz wenige Stellen gelesen, die aber meiner Meinung nach sehr signifikant sind und zu denen man dann selber leicht noch viele Parallelstellen findet. Heute Abend soll es um die Erwartungen Israels unter Nationen gehen, beziehungsweise heute Abend und dann am Samstagmorgen. Warum behandeln wir die Erwartungen Israels unter Nationen zusammen? Nun, die Schrift tut es, wie wir sehen werden. Denn was Gott mit den Israel tut, hat unmittelbar Auswirkungen auf das, was mit den Nationen geschehen wird. Und das wiederum hängt mit der von Gott gesetzten Bestimmung Israels direkt zusammen. Und deshalb der erste Unterpunkt, Gottes Bestimmung für Israel. Schön, dass der Johannes heute Morgen mit seinem Dienst da wieder Vorarbeit geleistet hat. Und deshalb kann ich jetzt viele Dinge einfach zusammenfassen, die er schon detailliert genannt hat. Die Schrift nennt die Bestimmung Israels in 2. Mose 19, 5 und 6. Und da heißt es, und nun, wenn ihr, also Israel als ganzes Volk, auf meine Stimme hören und meinen Bund, den Ehebund, den Bund vom Sinai halten werden, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Oder man kann sogar sagen, das Land ist mein. Ja, auch das Land, das Israel bewohnt, ist nicht das Land Israels letztlich, sondern das Land Jahwes. Dafür gibt es zwei oder drei Stellen, wo das ganz klar ausgedrückt wird. Und jetzt geht es weiter, die ganze Erde ist mein, Vers 6, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Und das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst. Also ganz Israel sollte wissen, das ist deine, ja, jedes einzelnen Bestimmung. Und dieser Bestimmung ist Israel in der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt gerecht geworden. Und zwar durch ihren Unglauben und ihren Ungehorsam. Der Unglaube kommt immer zuerst und dann daraus folgt der Ungehorsam. Das ist auch bei uns nicht anders. Ja? Wenn ich irgendeinen Mist in meinem Leben baue, ja, dann kann ich sicher sein, dass irgendwo der Unglaube vorne dran passiert ist. Und das allerdings, ja, finden wir genau beschrieben in Hosea 4, Vers 6, wo der Prophet zu einem Zeitpunkt, als Jesaja lebte, also zur Zeit Usias, der ja ein gottesfürchtiger König war, bereits ausgesagt wurde. Hosea 4, Vers 6, mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr Priesterdienst ausübest. Und du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so werde ich auch deine Kinder vergessen. Wenn wir sie uns mal vorstellen, das klingt ja so, als ob Gott selber sein Volk weggeworfen hätte. Allerdings hindert diese Aussage den Gott Israels nicht, trotz aller Widerstände genau dieses Ziel mit ihnen zu erreichen. Und davon ist er nie, gar nie abgerückt. Trotz des vorübergehenden Gerichtes nach Hosea 4 und vielen anderen gleichlautenden Propheten Israels. Übrigens hat, wer mir eine Stelle nennen kann in der Schrift, wo Gott aufgehört hat, sich den Gott Israels zu nennen, ja, der kann sich eine große Summe bei mir abholen. Da freue ich mich jetzt schon, da wird es niemanden geben, denn das gibt es nicht. Es gibt keine Stelle, wo Gott gesagt hat, ich bin nicht mehr der Gott Israels. Er hat zwar gesagt, ich werde mein Angesicht gänzlich vor euch verbergen, aber nicht für immer. Und der Paulus, der lehrt uns in Römer 3, Vers 3 und 4a, was denn, wenn etliche nicht geglaubt haben, wird etwa ihr Unglaube oder ihre Treue, ihre Untreue, die Treue Gottes aufheben? Das geschehe unter keinen Umständen, sagt Paulus. Es ist die negativste Vermeinung, die es im Griechischen gibt, die an der Stelle steht. Und dass die Worte Paulus stimmig sind, das bestätigt Petrus, der seine Briefe wie auch Jakobus an die 12 Stämme der Zerstreuung schrieb, in 1. Petrus 2, Vers 9. Und da sagt er seinen Volksgenossen, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Wenn ihr euch erinnert an das, was der Johannes heute Morgen vorgelesen hat aus 5. Mose 7 oder 10, ja, da findet man ganz genau diese Worte. Ein Volk zum Besitztum oder ein Eigentumsvolk, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und wer seine Schrift kennt, der weiß, Petrus bezieht sich sehr augenfällig auf die Stelle bei Mose, die wir vorhin gelesen haben, in 2. Mose 19. Also hat Gott seine Ansicht nicht geändert. Auch nicht dadurch, dass Israel seinen Messias gekreuzigt hat. Nicht einmal dadurch, dass sie Pfingsten den Heiligen Geist abgelehnt haben, ja. Was zwar Gericht nachgezogen hat, aber das nicht die Grundbestimmung des Volkes Israel zunichte gemacht hätte. Und Paulus spricht die Versammlung, die da ist, sein Leib nie so an wie der Petrus. Nie wird von der Gemeinde gesagt, dass sie ein heiliges Priestertum sei. Steht nicht da. Ja. Und genau diese Aussagen hängen direkt mit dem Ende des gegenwärtigen bösen Äons zusammen, wie wir noch lernen werden. Denn an diesem bringt Gott sein Volk unter ein finales Gericht, aus dem sie dann zu ihm rufen werden. Der ganze aus jenen Gerichten hervorgehende Überrest des Volkes wird am Ende des gegenwärtigen Äons zum Gott Israels umkehren. Und die ganze Prophetie Alten Testaments bestätigt genau diese Tatsache an vielen Stellen. Und deshalb ist der nächste Unterpunkt Israels endgültige Wiederherstellung. Wir nehmen jetzt zunächst einmal die Randbedingungen dazu und den Zeitpunkt ihrer Umkehr vorweg. Und danach wenden wir uns den Hauptlinien und einigen signifikanten Ereignissen zu, die vor diesem Ziel auf dieses Ziel hin am Ende des gegenwärtigen bösen Äons zu erwarten sind. Und sie genügen uns dann als zweifelsfreie Zeichen der Zeit. Wenn sie eintreten, dann wissen Glaubende aus Israel sehr genau, wo sie in ihrem prophetischen Wort angekommen sind. Welche dieser Zeichen der Zeit die Gemeinde dann auf der Erde noch miterlebt, die hängt davon ab, wann der Herr die Entrückung setzt. Ja? Weil verschiedene Zeichen der Zeit laufen bis ganz tief hinein in das Endgericht. Die Gemeinde wird aber irgendwo davor weggenommen. Das hatten wir dann bei der letzten Betrachtung gesehen. Deshalb werden wir auch nicht alle die Zeichen, von denen wir heute Abend und am nächsten Vortrag noch hören werden, hier auf der Erde miterleben. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht zu sehr festlegen, was den Zeitstrahl angeht. Unsere erste Stelle ist Hosea 3. Er war Zeitgenosse Jesajas, Michas, Jonas, den wir ja von unserem anderen Thema her kennen, und Amos. Alle vier haben zum Ende des gegenwärtigen Zeitalters Aussagen gemacht, und zwar im Zeitbereich der Könige Usias, Jotams, Ahas und Hiskias im Südreich Juda und Jerobeams des Zweiten und der um ihn herum Regierenden im Nordreich Israel. Und wenn man die Propheten einmal untersucht in Bezug auf ihre Dienste im Zusammenhang mit den Königen, dann stellt man fest, dass Gott immer durch mehrere Zeugen seine Botschaft hat bestätigen lassen. Also mehrere Propheten jeweils im Nord- und Südreich haben die gleichen Aussagen gemacht. Auch hat er immer einen Teil der Prophetenworte noch im Erfahrungszeitraum der ersten Hörer eintreffen lassen. Und auf diese Weise konnten sie und die, die nach ihnen lebten oder leben werden, sicher sein, dass Gott auch die noch ausstehenden Verheißungen ganz sicher zu seiner Zeit erfüllen wird. Das heißt, wenn ein Prophet Aussagen gemacht hat, dann konnte das Volk nachprüfen, ob die Aussagen stimmen. Und wenn der Prophet jetzt was gesagt hat, was dann später kommt, dann wussten sie, wenn Gott jetzt erfüllt, was der Prophet sagt, dann wird das, was noch aussteht, genauso eintreffen. Und das hat der Herr immer durchgehalten, ja, bis hinein in die neutestamentliche Zeit. Später, um die Zeit der endgültigen Wegführung Judas in der Zerstörung des Tempels, hat Gott etwa zeitgleich durch Jeremia und Zephania und wahrscheinlich auch Joel in Jerusalem sowie Hesekiel und Daniel unter den Weggeführten in Babel und Assyrien predigen lassen. Damit haben immer Reste aller 12 Stämme Originalinformation Gottes gehabt. Niemand konnte sagen, das ist an mir vorübergegangen. Und das gilt auch für später, nach der Rückführung aus Babel, bis hin zu Johannes dem Täufer und den Aposteln im Neuen Testament. Paulus zum Beispiel sagt in der Synagoge in Antiochien in Apostelgeschichte 13,24, dass die Taufe der Buße des Johannes dem ganzen Volk Israels verkündigt worden ist. Also nicht nur im Kernland Israel, sondern auch in der Zerstreuung. Und einer der Beweise ist der Apollos, der war aus Alexandrien und der kannte, als er nach Ephesus kam, nur die Taufe Johannes. Und er musste dann von Aquila und Priscilla über den Weg Gottes noch genauer aufgeklärt werden. Also das ist so ein Beweis, dass Gott damals überall, wo es Israeliten gab, die entsprechend heilsnotwendige Botschaft hat verkündigen lassen. Zurück zu Hosea. Er predigte hauptsächlich im Nordreich, aber auch sprach er Gericht über Juda und auch über das Volk als Ganzes. Hosea 3, 1 bis 5. Und Jahwe sprach zu mir: Gehe wiederum hin, liebe ein Weib, das von ihrem Freunde geliebt wird und Ehebruch treibt, Doppelpunkt, wie Jahwe die Kinder Israel liebt. Nicht liebte, sondern liebt. Welche sich aber zu anderen Göttern hinwenden und Traubenkuchen lieben. Und ich kaufte sie mir für 15 Silbersägel und einen Homer Gerste und einen Lettech Gerste, was etwa einem halben Homer entspricht. Und ich sprach zu ihr, du sollst mir viele Tage also bleiben, du sollst nicht huren, du sollst keines Mannes sein, und so werde auch ich dir gegenüber tun. Und jetzt folgt die Begründung für diesen Auftrag Gottes an Hosea, was das zu bedeuten hat. Vers 4, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer und ohne Bildsäule, zum Beispiel eine Denksäule des Baal oder Asherah, und ohne Ephod und Teraphim. Danach, Vers 5, werden die Kinder Israel umkehren zu und Yahweh ihren Gott und David ihren König suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu Yahweh und zu seiner Güte. Wann? Am Ende der Tage. Sie werden, nicht vielleicht, oder wenn genügend Fromme da sind, die dafür beten, sie werden. Sechs signifikante Punkte aus diesen Versen will ich jetzt hervorheben. Erstens, Vers 1, Jahwe liebt die Kinder Israel weiter, trotzdem sie Ehebruch mit anderen Göttern treiben. Also die Liebe Jahwes zu seinem Volk, die bleibt. Was sagt Paulus? Was bleibt? Glaube, Hoffnung, Liebe. Also bleibt die Liebe zu seinem Volk. Dann wird er doch alles tun und seine Liebe komplett an sie verschwenden. Wie lange? Bis sie zurechtgebracht sind. Das ist schon einmal ein ganz einfacher Schluss. Jetzt könnten wir eigentlich schon Feierabend machen heute Abend, denn das Entscheidende ist bereits hier gesagt. Yahweh liebt die Kinder Israel, obwohl sie das und jenes machen. Er liebt auch dich und mich, nicht weil wir fromm sind, sondern weil er uns liebt. Zweitens, Vers 4. Israel wird viele Tage, steht da, viele Tage ohne König, ohne Fürsten. Das heißt, kein unabhängiger, souveräner Staat mit entsprechender Regierung bis in die Zeit der Wiederherstellung. Auf jeden Fall kein König. Zumindest kein unabhängiger. Dann ohne Schlachtopfer, das heißt ohne Tempel. Also es gibt keinen Opferritus durch die Priester nach der Ordnung Aarons. Ohne Ephod, das heißt ohne Propheten. Denn zu Davids Zeit, ja, wenn es darum ging, das Wort Jahwes zu befragen, dann sagt der David mehrfach in seiner Geschichte, bringet mir ein Ephod. Ja, und dann musste der entsprechende Priester diesen Umhang anziehen und damit wurde Jahwe befragt, was jetzt dran ist. Man könnte das eine Periode geistlicher Windstille nennen, was da verheißen ist. Ohne Propheten, ja nicht einmal Bildsäulen und Teraphim, also Hausgötzen, wird es geben. Drittens, Vers 5, danach, also nach dieser langen Zeit, ohne diese Elemente, die wir eben sahen, nach den vielen Tagen werden die Kinder Israel umkehren und Jahwe ihren Gott suchen. Wie jemand auf die Idee kommt, ja, dass das nicht der Fall sein sollte, frage ich mich, wo der das her hat, ja, wenn es hier steht. Viertens, sie werden David ihren König suchen. Und das deutet auf die Wiedervereinigung unter einem König hin, wie das Hesekiel in Kapitel 37, Vers 15 folgende, im Bild der beiden Hölzer, die Juda und Ephraim darstellen, voraussagt. Kommen wir dann nochmal drauf. Fünftens, Vers 5, sie werden sich zitternd zu Yahweh und zu seiner Güte wenden. Das heißt, es geschieht unter besonderer Bedrängnis und sie werden durch Gericht und Güte Gottes überführt werden. Und dazu redet die Schrift mehrfach von einer großen Drangsal. Wir haben die Stellen teilweise schon gehört, Jeremia 30,7 wäre eine, Daniel 12, Vers 1. Dann gibt es auf jeden Fall Hesekiel 5, Vers 9, Matthäus 24, 21 und die entsprechenden Stellen bei Markus und Lukas. Sechstens, Vers 5 wieder, das geschieht am Ende der Tage, also am Ende des gegenwärtigen bösen Äons. Wir halten fest, am Ende der Tage kehrt Israel unter großer Bedrängnis zu Jahwe, dem Gott Israels, um und es wendet sich zitternd zu seiner Güte und es sucht seinen König David. Das ist die Aussage, die Kernaussage dieser Verse. Von Hosea aus ziehen wir jetzt eine Linie zurück zu Mose, einem der größten Propheten Israels. Er hat A, das zeitlich begrenzte Gericht, B, die sichere Umkehr zu Jahwe, dem Gott Israels, und C, die Zurechtbringung Israels am Ende der Tage bereits zuvor verkündigt. Was Hosea hier sagt und auch andere Propheten ähnlich ausdrücken, ist steinalt, ja, zu ihrer Zeit bereits. Denn es wurde durch Mose bereits zuvor verkündigt. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr irgendwo in einem Propheten etwas über Gericht und Wiederannahme lest, dann findet ihr hundertprozentig die Aussage in 3. Mose 26 oder 5. Mose 28 bis 30. Das ist fast so eine Standardgesetzmäßigkeit. Könnt ihr mal den Test selber machen. Was Mose hier voraussagt, das ist eine ganz kostbare und tröstliche Stelle, obwohl sie mit Gericht beginnt. Und auf dieser, wie gesagt, 3. Mose 26, 5. Mose 28 bis 30, baut alle spätere Prophetie zu diesem Thema auf. Wenn wir mehrere Stunden Zeit hätten, dann könnten wir das in jedem Propheten der Schrift nachweisen. Wir lesen jetzt und zählen dabei 4 Gerichtsaussagen und danach 4 zur äußeren und geistlichen Wiederbringung auf. Wir lesen 5. Mose 4, Vers 25 bis 31. 5. Mose 4, 25 bis 31. Der Johannes hat dieser Tage schon einmal einen Teil dieser Verse vorgelesen, als es um das Heer des Himmels ging. Fünften Mose 4, ab 25. Wenn du Kinder und Kindeskinder zeugen wirst und ihr eingelebt seid im Land und ihr euch verderbet und euch ein gestitztes Bild machet, ein Gleichnis von irgendetwas und tut, was böse ist in den Augen Jahwes, deines Gottes, ihn zu reizen. So nehme ich heute die Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch, dass ihr erstens gewisslich aus dem Lande umkommen werdet, wohin ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet eure Tage darin nicht verlängern, sondern gänzlich vertilgt werden. Zweitens, Vers 27, und Jahwe wird euch unter die Völker zerstreuen. Und drittens, ihr werdet übrig bleiben, ein zählbarer Haufe, unter den Nationen, wohin Jahwe euch führen wird. In Klammer, von wegen große Israel-Nationen. In der Zwischenzeit. Zählbarer Haufe. Und wenn die Schrift es sagt, dann meint sie das auch so. Viertens, ihr werdet da selbst Göttern dienen mit Werke von Menschenhänden und dem Werk von Menschenhänden, Holz und Stein, die nicht sehen und nicht hören und nicht essen und nicht riechen. Aber, und jetzt kommen die Wände, so wie bei dem Biss, was wir heute Morgen mehrfach gehört haben, hier eine Wende, aber ihr werdet Fünftens, von dort, also aus der Zerstreuung heraus, Jahwe, deinen Gott suchen. Sechstens, du wirst ihn finden, denn du wirst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm trachten, heißt es genau. Siebtens, in deiner Bedrängnis. Und achtens, wenn alle diese Dinge dich treffen, also die vier Aussagen von vorher, am Ende der Tage wirst du umkehren zu Jahwe, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Vers 31, denn ein barmherziger Gott, ein El steht hier, ein barmherziger El ist Jahwe, dein Gott. Er wird dich nicht lassen und dich nicht verderben und wird des Bundes deiner Väter nicht vergessen, den er dir geschworen hat. Also hier ist die ganze Geschichte Israels: Sünde, Verwerfung, Wiederannahme, völlige Restauration in jeder Hinsicht beschrieben. Wer wollte sich, ohne sich zu versündigen, einer dieser Aussagen widersetzen? Die Aussagen sind glasklar und sie benötigen grundsätzlich keine Auslegung, sondern nur schlichten Glaubensgehorsam, dass sie so wie Vers 29 bis 31, ja, buchstäblich genauso eintreffen wie die von Vers 26 bis 28 in der Geschichte exakt eingetroffen sind. Denn wir haben hier wieder, was ich vorher schon sagte, wir haben eine Prophetie, die konnte damals überprüft werden. Zwar über einen längeren Zeitraum, aber das Gericht ist tatsächlich so eingetreten. Und deshalb wird auch die Verheißung der Wiederannahme genauso sicher eintreten, wie das Gericht eingetreten ist. Typische Handlungsweise, typische Art und Weise der Prophetie Gottes. Zu Vers 31 gehört in 3. Mose 26, 44. In Vers 31 hatten wir gelesen, denn ein barmherziger Gott ist Jahwe, dein Gott. Er wird dich nicht lassen und dich nicht verderben und wird des Bundes deiner Väter nicht vergessen, den er dir geschworen hat. 3. Mose 26, 44 lesen wir, aber selbst auch dann, wenn sie in dem Land ihrer Feinde sind, werde ich sie nicht verachten oder verwerfen, wie in der Fußnote steht, und sie nicht verabscheuen, ihnen den gar auszumachen, meinen Bund mit ihnen zu brechen. Denn ich bin Jahwe, ihr Gott. Ich bin, sagt da Gott. Nicht ich bin, solange sie gut tun und folgsam sind, sondern ich bin Jahwe, ihr Gott. Kann es da verlorene Stimme geben? Nach der Aussage? Nicht einen. Die sind zwar dezimiert, womit vielleicht bis auf 10 Mann, wir wissen es nicht, ja, aber es wird nicht ein Stamm, der gar ausgemacht. Sonst würde dieses Wort nicht stimmen. Das heißt, Israel, ja, jeder einzelne Stamm wird immer einen Überrest haben, und wenn er noch so gering wäre, bis das Gericht vorüber ist. Ist es nicht gewaltig, wie Gott sich hier sozusagen vollkommen festlegt, ja, in so ein paar Versen, die man fast in einer Stunde auswendig lernen kann, zumindest dem Inhalt nach. Also hat es nie verlorene Stimme gegeben. Dieses Stenogramm der Geschichte der 12 Stämme Israels in 5. Mose 4 ist trotz des Gerichts ein anbetungswürdiges Evangelium. Denn es wird die klare Zurechtbringung gepredigt. Wir beachten, Gott hat dies alles seinem Volk noch vor der Landnahme verkündigt. Denn das, was wir im 5. Buch Mose finden, das hat sich wenige Wochen vor der Landnahme abgespielt. Das Buch heißt ja nicht umsonst Deuteronomium, also zweite Proklamation des Gesetzes. Und die hat Mose vorgenommen, kurz vor der Stabübergabe an Josua. Und als er damit fertig war, mit 5. Mose 33, dem Segen, dann musste er auf den Berg steigen, ist dort oben gestorben, Gott hat ihn selber begraben und Josua hat unten die Führung übernommen und dann ging es über den Jordan. Also das, was wir eben lasen, das ist alles genau vor der Landnahme, wo also praktisch die Nationalgeschichte Israels mit dem Land zusammen begonnen hat, als Präambel gewissermaßen für das, was jetzt kommt, gepredigt worden. Israel wusste also bis hin zum Letzten, was über sie kommen wird, wenn sie sich so oder so verhalten. Jetzt gehen wir zu 5. Mose 30 und lesen dort die ersten 10 Verse. In 5. Mose 30, 1 bis 10. Und das ist auch so eine Stelle, die möchte ich euch von ganzem Herzen an euer Herz legen. Ja, dass ihr die zusammen mit 5. Mose 4 einfach mal verinnerlicht. Ja, und wenn dann Leute kommen und euch irgendwas erzählen, mit den beiden Stellen kontern, gegebenenfalls. Das reicht eigentlich. 5. Mose 30, 1 bis 6. Und es wird geschehen, da muss man auf jedes Wort achten, wenn alle diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst unter all den Nationen, wohin Jahwe, dein Gott, dich vertrieben hat. Und du umkehrst zu Jahwe, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute gebiete. Du und deine Kinder mit deinem Samen, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. So wird A, Jahwe, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen. Und er wird B, dich wiederum sammeln aus all den Völkern, wohin Jahwe, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, so wird Jahwe, dein Gott, von dannen dich sammeln und von dannen dich holen. Und Jahwe, dein Gott, wird C, dich in das Land bringen, welches deine Väter besessen haben. Und du wirst es besitzen und er wird dir wohltun und er wird dich mehren über deine Väter hinaus. Wenn also die Zurechtbringung stattgefunden hat, dann wird Israel auch zahlenmäßig deutlich größer werden, als es je war. So steht es hier. Aber erst nach der Zurechtbringung. Und Jahwe, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Kinder oder deines Samens, deiner Nachkommenschaft beschneiden, damit du Jahwe, deinen Gott, liebest mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, auf dass du am Leben bleibest. In Vers 8 heißt es jetzt noch, und du wirst umkehren und der Stimme Jahwes gehorchen und wirst alle seine Gebote tun, die ich dir heute gebiete. Vers 10, wenn du der Stimme Jehovas, Jahwes, deines Gottes gehorchst, denn du wirst gehorchen, heißt es dort eigentlich, um seine Gebote und seine Satzungen zu beobachten, die in diesem Buche des Gesetzes geschrieben sind, wenn du umkehrst zu Jahwe, deinem Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. 3 Punkte zur inneren und äußeren Wiederbelebung kommen zu den 8 Punkten, die wir vorher in 5. Mose 4 gelesen haben, hinzu. Punkt 1, in Vers 2, 8 und 10 haben wir wichtige Details zu ihrer Umkehr, denn sie werden zunächst einmal zu den Ordnungen Moses zurückkehren. Vers 2 steht geschrieben, und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute gebiete. Du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. In Vers 8 heißt es, und du wirst alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, tun. Ja? Also das Gesetz Moses wurde ja im fünften Buch Mose komplett verlesen. Und deshalb sagt Mose, was ich dir heute gebiete, das wird der Zielpunkt ihrer Umkehr zunächst einmal sein. Der erste Schritt, Vers 10, um seine Gebote und Satzungen zu beobachten, die in diesem Buch der Tora, müssten wir jetzt hebräisch lesen, geschrieben sind. Denn die fünf Bücher Mose sind die Tora. Und das ist übrigens auch der Zweck des Dienstes Johannes des Täufers gewesen. Denn er sollte das Volk über die Taufe der Buße zu dem Gott Israels zurückbringen. So müssen wir also, wenn wir von Buße reden, auch da zunächst einmal nach Israel gehen. Buße bedeutet, es ist jemand von jemand abgefallen und kehrt zurück. Israel ist vom Gott Israels abgefallen und kehrt zu ihm zurück. Und dann ist es reif, den Messias zu erkennen. Denn alle, die sich der Taufe der Buße unterzogen haben, die haben auch den Herrn erkannt. Zum Verständnis und zur Annahme des Gesetzes war es notwendig, dass die Leute damals, das Volk, das Gesetz in seinem Originalsinn verstanden haben und angenommen haben. Denn die Schriftgelehrten haben das Original verdorben. Und deshalb war der Christus auch verdunkelt worden, der in diesem Original sichtbar ist, wenn man ihn richtig liest. Der Herr Jesus sagt ganz klar, wenn euch irgendjemand verklagt, dann bin nicht ich das, sondern wer? Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn er hat von mir geschrieben, Johannes 5, die letzten Verse in diesem Kapitel. Das ist genau das, was wir hier finden. Wenn also Israel direkt zu den Ordnungen Moses im Originalzustand zurückkehrt, dann kann es den Messias und König Israels erkennen. Denn es redet von ihm. Wer will, kann sich die Stellen Lukas 1, 68 bis 79 noch aufschreiben und Johannes 1, 35 bis 49. Und so wird es auch am Ende des gegenwärtigen Äons wieder sein. Denn Gott ändert seine Prinzipien nicht, weil er sich nicht ändert. Ganz einfach. Punkt 2. Die Schrift bezeugt eindeutig, Gott wendet nach ihrer Umkehr ihre Gefangenschaft. Und er führt sie dann zurück in das Land der Väter aus all den Völkern, unter die er sie selber zerstreut hat. Sie werden das Land besitzen und er mehrt sie dann über die Väter hinaus. Und drittens, schließlich hatten wir unter D, Vers 6 gelesen, Jahwe, der Gott Israels, wird die Herzen der Israeliten beschneiden, sodass sie ihn lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Und genau diese Aussage finden wir in Hesekiel 36 und in Jeremia 31 wieder aufgegriffen. Jeremia 31 hat, glaube ich, Johannes heute Morgen unter anderem gelesen. Also das brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Wir haben also hier ganz kurz zusammengefasst durch Mose bereits vorhergesagt, den Zeitpunkt und die Randbedingungen ihrer Zurechtbringung steht ganz klar da. Jahwes Garantie, dass sie noch in den Orten ihrer Zerstreuung umkehren. Denn die Israeliten, die müssen ja erst einmal kapieren, dass sie nicht, weil es ihnen da besser gefällt, irgendwo unter den Nationen leben, sondern weil das Gericht Gottes der Grund dafür ist. Und wenn sie das erkannt haben, dann werden sie zwangsweise in das Land zurückkehren, weil dann werden sie erkennen, dort wo ich jetzt wohne, da habe ich gar nichts verloren. Ich kehre da gar nicht hin. Ich kehre ins Land der Väter. Aber da muss vorher die Sündenerkenntnis kommen bei Israel. Ja, die Erkenntnis, wir sind das Volk Jahwes. Was der Mose auch gesagt hat, dass es am Ende der Tage, nämlich am Ende des gegenwärtigen Äons, geschieht. Und wir haben gesehen, Israel kehrt zunächst einmal zu der Ordnung Moses, dem Gesetz vom Sinai, zurück. Er bringt sie in das Land der Väter zurück und schließlich er, Yahweh, beschneidet ihre Herzen. Denn schon der Mose hatte erkannt, in 5. Mose 29, Vers 4, dass Gott seinem Volk bis dahin noch nicht ein Herz gegeben hatte, Yahweh zu suchen und zu erkennen. Das müsst ihr dann mal selber nachlesen. Also, was wir bis jetzt gelernt haben, ist, dass Gott im Prinzip die ganze Geschichte seines Volkes bereits durch Mose kurz vor dem Eintritt in das Land hat vorhersagen lassen. Er hat noch mehr vorhersagen lassen, wenn wir 5. Mose 32 und 33 lesen würden, aber das können wir jetzt nicht tun. Und er hat auch gesagt, wann das sein wird, wann sie umkehren und was daraus dann folgt. Auch das ist bereits vorher verkündigt. Und jetzt wollen wir in dem nächsten Unterpunkt 5.3 die Position der Zurechtbringung Israels in der Heilsgeschichte betrachten. Ich habe ganz bewusst Position gesagt. Wir gehen noch einmal zu Hosea an die Stelle, welche am klarsten den Zeitrahmen beschreibt, wann Israel wieder zurechtkommt. Das heißt, alle Prophezeiungen über den Zeitraum, das Ende der Tage eintreffen werden. Und das ist Hosea 5, 14 bis Kapitel 6, Vers 3. Das ist eine Stelle, die kennt ihr sicher zum großen Teil, mindestens der Spur nach, alle. Und dort führt der Hosea das in Kapitel 3 Geweissagte noch weiter aus. Er macht noch mehr Detailangaben. Vers 14 und 15 in Hosea 5 lesen wir: Denn ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein. Ephraim ist der Sammelbegriff für das zehnstämmige Nordreich. Und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Juda war kleiner, ja, geografisch wie der Norden. Auch zahlenmäßig insgesamt kleiner wie der Norden. Ich werde zerreißen und davongehen. Ich werde wegtragen und niemand wird erretten. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Und das ist genau die Synchronisation zu Kapitel 3. Dort haben wir gelesen, dass sie in der Bedrängnis sich zitternd wenden zu Yahweh. Wann? Am Ende der Tage. Und jetzt in Kapitel 5 und 6 wird uns gesagt, wann am Ende der Tage sein wird. Vers 14 prophezeit Gericht für Ephraim, das Nordreich, und für Juda, das Haus Juda, gleichermaßen. Gott selber, wie ein Löwe und ein junger Löwe, zerreißt und geht davon. Er trägt weg. Das ist die Zerstreuung unter die Nationen. Und niemand wird erretten. Also keiner kann sich dagegen wehren. In Vers 15 sagt der Gott Israels, erstens, ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren. Zweitens, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Also bis zum Ende der Tage dauert es. Und das ist ein zeitlich befristetes Gericht. Drittens, in ihrer Bedrängnis, Hosea 3, werden sie mich eifrig suchen. Frage, um was müssen wir als Gemeinde für Israel beten? Doch für die Umkehr. Und was ist daran gebunden? Die Bedrängnis. Also muss ich beten, Herr, schenk, dass die Bedrängnis bald kommt, aus der dein Volk zu dir schreien wird. Kann ich jetzt für den Frieden im Nahen Osten beten? Das wäre genau das Gegenteil. Natürlich werde ich wieder Habakuk beten. Herr, im Zorn gedenke des Erbarmens. Also werde ich genau die beiden Gebete beten. Als solcher, der ich dem prophetischen Wort Glauben schenke. 100% des Vertrauen. Ja, alles andere, was ich da sonst noch beten möchte, ja, das ist irgendwo ein Stück neben der Schrift oder ganz weit draußen. Muss man leider so sagen. Ja, natürlich tut uns das weh. Und wenn wir jemand leiden sehen, dann freuen wir uns nicht darüber. Auch nicht über das, dass die Feinde Israels leiden werden, weil sie ja mit in dieses Gericht des Volkes mit einbezogen sind. Aber wir müssen einfach auch da mit unserem Gebet und mit unserem Sinnen an der Schrift bleiben. Wenn also der Gott Israels davon geht und an seinen Ort zurückkehrt, dann muss er vor seiner Rückkehr an seinen Ort in Israel anwesend sein. Wann war das? Antwort: bei seinem ersten Kommen. Von diesem redet auch Hoseas Zeitgenosse Jesaja mehrfach. In Kapitel 35, da sagt er unter anderem in Vers 4, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Und was passiert dann mit der Jesaja-Stelle? Sie wird nicht mehr weiter zitiert im Neuen Testament. Weil dann geht es um das, was danach kommt. Und was hat der Herr Jesus den Jüngern Johannes predigen lassen, nachdem er fragen ließ, auf wen sollen wir denn noch warten? Müssen wir auf einen anderen warten? Dann zitiert er die Stelle in Jesaja 35 bis zu dem Punkt, wo den Tauben die Ohren geöffnet werden. Und dann bricht er ab. Bis dahin war sein Auftrag bei seinem ersten Kommen. Und danach kommt das Gericht. Wir hatten in anderem Zusammenhang gesagt, dass er, solange er hier war, das Licht war. Und danach kommt was? Die Nacht, da niemand wirken kann. Bis er wiederkommt, dann erst wird es wieder Tag. Also wir sehen, die Schrift ist ganz genau mit ihren Angaben. Genau diese Stelle zitierte Herr Jesus Matthäus 11, Vers 5 bis 6 den Jüngern des Johannes, um ihnen seine Messianität nachzuweisen. Er erfüllt diese Prophetie damals in seinen Erdentagen, beziehungsweise er begann damit, ja, und wird sie vollenden, wenn die Zeit gekommen sein wird. Dass der Herr Jesus damals weggehen und wiederkommen wird, das hat er den Aposteln in Matthäus 10 verkündigt, wo er ihnen ihren bis heute noch andauernden Verkündigungsauftrag gegeben hat. Wir lesen Matthäus 10, Vers 5 bis 7. Matthäus 10, 5 bis 7. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht nicht auf einen Weg der Nationen, geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Indem ihr aber hingeht, predigt und sprechet, das Reich oder besser die Königsherrschaft der Himmel ist nahe gekommen. Also war im Prinzip die Umkehr Israels, die ja mit der Aufrichtung der Königsherrschaft zusammenhängt, nahe gekommen. Also müssen wir genau diesen Zeitpunkt in die Stelle von Hosea 5 hinein projizieren, weil dort gehört sie hin, zeitlich. In Vers 23 von Matthäus 10, da sagt er, wie lange der Auftrag gültig ist. Wir lesen ab Vers 22, und ihr, nämlich Israel, werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr, also die, die ich euch jetzt wegschicke, unter Israel zu predigen, werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Also ist der Befehl heute noch gültig. Und er wird fortgeführt am Ende der Tage, solange bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Denn solange muss Israel gepredigt werden. Durch die, die bereits glauben. Das steht so hier. Ja. Und der Missionsbefehl nebenbei bemerkt, der kommt erst dann zum Tragen, wenn der Befehl zu Ende geführt ist. Ja, nämlich alle Städte Israels zurechtgebracht sind. Wir vergleichen jetzt die Aussagen in Hosea 5 mit Daniel 9, Vers 25 und 26, um sicherzugehen, ob Hosea vom selben Zeitraum redet. Vier Abschnitte A bis D nennt der Engel dort dem Daniel in seiner Erklärung. Ich möchte diese Verse natürlich aus dem Gesamtzusammenhang des Kapitels 9 herausnehmen, nicht herausreißen, aber die gehören jetzt einfach, nur jetzt diese Verse gehören in unseren Zusammenhang. Also A, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen am Ende der 70 Jahre durch Jeremia geweissagt und zu bauen bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen plus 62 Wochen, also zusammen 69, besser 7er statt Wochen, 7er. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und B, nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan, oder eigentlich heißt es da ausgerottet werden und nichts haben. Und C, das Volk des danach kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende davon wird durch eine überströmende Flut sein. Man kann das auch wiedergeben, die Stadt und das Heiligtum wird das Volk des Fürsten zerstören, welcher kommen und dessen Ende in der überströmenden Flut sein wird. Und D, schließlich bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes an Verwüstungen. Nun zu A. Jerusalem wird laut dem Wort Jeremias, etwa Kapitel 25, 11 und 12 oder 29, 10 oder Daniel 9, Vers 2, nach 70 Jahren wiederhergestellt und auch der Tempel wieder gebaut werden, und zwar in der Unterdrangsal der Zeiten, nämlich innerhalb von 49 Jahren, das sind die 7 Siebener, ja, bis das wieder gebaut ist. Und dazu erweckte Yahweh den Geist des Chores, der eine Generalamnestie für ganz Israel erließ, um Tempel und Jerusalem wieder zu erbauen. Zu B, nach den 62 Siebenern, also in Summe dann 7 plus 62, wird der Messias weggetan oder ausgerottet werden und nichts haben. Der Messias ist nach Aussage von Petrus in Apostelgeschichte 2, 36 der Christus. Er musste also kommen, kurz bevor die 62 Siebener um sind. Ja? Genauer um die 30 bis 33 Jahre vorher, nämlich eben um seine Wirkungszeit plus die Zeit davor, vorher. Ja? Denn so lange war er unter seinem Volk. Dann wurde er gekreuzigt und am dritten Tag danach stand er wieder auf nach der Schrift. 40 Tage später, und jetzt lesen wir bei Hosea 5, 15 weiter und vollenden den Satz, ich werde an meinen Ort zurückkehren. Ja? Nämlich durch alle Himmel hindurch in die Herrlichkeit zu Rechten des Vaters, wo er herkam. Und genau an diesem Zeitpunkt waren 7 plus 62 gleich 69 Siebener der Weissagung Daniels um. Und was hat er in den 40 Tagen gemacht zwischen Pfingsten und seiner Aufnahme? Er sprach über, mit seinen Aposteln über die Dinge der Königsherrschaft. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Am 50. Tag nach dem Passa, seinem Tod, 10 Tage später war Pfingsten und die Rede des Petrus in Apostelgeschichte 2. Das heißt, heute leben wir genau in der Zeitspanne, die Hosea 5,15 so beschreibt, bis sie ihre Schuld büßen. Ja? Und das auch der Johannes heute Morgen erklärt, ja, in dem Zusammenhang, was mit Israel geschehen wird. Was sagte denn der Herr Jesus öffentlich im Tempel ganz kurz vor seinem Leiden? Stelle haben wir auch schon gehört, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprechet. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Zitat aus Psalm 118, 26. Wir beachten dabei, dass er das zu seinen Feinden sagt, das, was da steht. Zu den Obersten, den Ältesten, Priestern, Pharisäern. Also zu seinen Mördern sagt er das. Was muss also rausgehen, wenn jemand, der aktuell noch Feind ist, sagt, gepriesen sei der da, kommt im Namen des Herrn? Er muss umgekehrt sein. Sehr einfach, ja. Er muss bereits zeitlich davor wegen seiner Schuld Buße getan haben und zu Jahwe, seinem Gott, umgekehrt sein. Erst dann kann derjenige sagen, wenn er den Herrn jetzt kommen sieht, aha, das ist ja der, auf den ich warte. Der wartet aber erst dann auf ihn, wenn er ihn vorher im Alten Testament, im ersten Bund erkannt hat. Genau das ist, was Hosea in Kapitel 3, 5, 15 sowie der Mose in den vorher gelesenen Stellen bezeugt hat. Deshalb muss auch Israel zunächst zu der Ordnung Moses zurückkehren. Erst dann entsteht die richtige schriftgemäße Messias-Erwartung. Wo sind wir jetzt zeitlich angekommen? Am Ende der Tage, denn zu dieser Zeit werden sie umkehren nach den Worten der Propheten. Nun gehen wir zu Hosea 6, 1 bis 3 und erfahren dort, wann am Ende der Tage sein wird. Hosea 6, 1 bis 3. Hosea beschreibt, was sein Volk sagen wird. Kommt und lasst uns zu Jahwe umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden.
Er hat
geschlagen und er wird uns verbinden.
Ja.
Was, wenn jemand sowas sagt, dann ist er doch umgekehrt. Dann hat er erkannt, Moment mal, ich bin gerade unter dem Gericht Gottes. Weil es heißt hier, er hat geschlagen. Wenn wir die Israeliten heute fragen, dann sagen sie, ja, da war der Holocaust von Deutschland, jawohl. Und davor gab es die Pogrome in Russland, jawohl. Sie sagen aber nicht, dass zumindest ein Teil von dem, was sie erlebt haben, auf ihr eigenes Konto geht, nämlich dass sie Jahwe, ihren Gott, nicht akzeptieren wollen. Und auch den Messias nicht, den er schon gesandt hatte. Ja? Ich meine, wir dürfen ihnen das nicht sagen als Deutsche. Zumindest haben wir große Probleme und müssen das, wenn überhaupt, ganz vorsichtig in aller Demut tun. Zum Beispiel der Bruder Meno Kalischer in Jerusalem, der hat gesagt, ihr Christen, ja, ihr müsst uns zurechtweisen. Ja, ihr habt auch das Recht dazu. Wenn Israel sich wieder sein Wort Gottes, das ihm gegeben ist, versündigt. Aber dann bitte nicht, setzt euch nicht auf die Bänke unserer Feinde und schreit mit denen, sondern ermahnt uns als Brüder in Christo, ja, sagt der messianische Jude. Ja, und dann dürfen wir das sagen, weil er sieht es selber so. Ja. Ich habe von ihm eine Predigt gehört, wo er im Grunde das auch so sagt, so ähnlich. Der könnte das hier gepredigt haben, ja, inhaltlich. Also, kommt und lasst uns zu Jahwe umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen wieder beleben. Am 3. Tag uns aufrichten. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns Jahwe erkennen, ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten oder offenbar werden ist sicher wie die Morgendämmerung. Wann kommt denn der Herr Jesus wieder? Ja. Indem er die Königsherrschaft aufrichtet. Also es ist ja so zwischen Mitternacht und Morgendämmerung.
In der vierten Nachtwache.
Ja. Und er wird uns für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Wann kommt der Spätregen in Israel? Vor der Ernte. Der Frühregen, der sorgt dafür, dass die Saat aufgeht. Und der Spätregen, der vervollkommnet die Frucht bis zur Ernte. So war das in Israel. Und wenn der Spätregen oder der Frühregen gefehlt hat, dann gab es eine Missernte. Aus diesen Versen geht dreierlei sehr Wichtiges für Israel hervor. Erstens, 2 Tage dauert das Gericht. Und danach wird Israel wieder belebt. Das heißt, sie kommen zur Buße. Zweitens, am 3. Tag richtet er sein Volk auf. Das heißt, sie liegen am Ende der 2 Tage noch am Boden. Aber sie sind bereits zurechtgebracht. Und dann kommt er und richtet sie auf. Und dann werden sie vor seinem Angesicht. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, der in Jerusalem gegen Osten liegt. Ja? Dann werden sie vor seinem Angesicht leben. Drittens, weil er dann selber sichtbar wieder gekommen sein wird, wie er in Matthäus 23, 39 proklamierte. Und dann läuft die praktische und innere geistliche Erneuerung Israels an. Ja? Dann, wenn die Messias-Erkenntnis aufgebrochen ist, dann müssen sie natürlich wachstümlich, ja, in die neue Lebensordnung reinwachsen. So wie wir das ja auch tun müssen, wenn wir zum Glauben kommen. Wir sind ja auch nicht gleich fertig. Ja, und das wird Israel auch erleben zu Beginn des 1000-Jahre-Reichs. Am 3. Tag stand übrigens der Herr Jesus aus den Toten auf. 2 Tage und 3 Tage, 3 Nächte nach hebräischer Zählung war er in der Finsternis. Am 3. Tage stand er auf. Wann sind die Frauen zum Grab gegangen? Früh am Morgen. Und dann war das Grab leer. Ja? Also das sind lauter solche Zusammenhänge, die damit reinspielen. Noch eine kurze Frage. Wie lange dauert ein Tag der Schrift nach? 1000 Jahre. Wie lange dauert das Gericht Israels?
2 Tage.
Ja? Mehr brauche ich deshalb nicht sagen. Ja? Ich werde jetzt keine Jahreszahlen nennen, das brauchen wir nicht. Ja? Die Tage sind klar und von wo ab wir rechnen müssen auch. Nämlich ab dem Zeitpunkt, wo der Messias weggetan wurde, dauert es 2 Tage und dann wird Israel belebt. Und am 3. Tage wird er da sein. Zusammenfassung, nur noch 1 Minute. Wenn wir die Aussagen von 5. Mose 4, 30, Daniel 9, Hosea 3, 5, 14 bis 6, 3 verbinden, dann ergibt sich Folgendes. Erstens, Israel wird durch Bedrängnis am Ende der Tage seine Schuld erkennen, Jahwe seinen Gott suchen und zu ihm umkehren. Zweitens, Die Schulderkenntnis und Buße erfolgt dabei noch in den Ländern der Zerstreuung. Drittens, sie werden dann zunächst einmal zur Ordnung Moses und Sinai zurückkehren, also zum Gesetz. Viertens, 69 der 70 Danielschen Siebener waren mit der Himmelfahrt Jesu abgeschlossen. An diesem Zeitpunkt ist der Messias weggetan und hat nichts. Er kehrte an seinen Ort zurück. Fünftens, 2 Tage nach Jesu Himmelfahrt wird Israel wiederbelebt. Deshalb muss der Ausdruck am Ende der Tage in Verbindung mit der Umkehr auf das Ende genau mit diesen beiden Tagen zusammenfallen. Bemerkung, weder im gegenwärtigen Staat Israel noch aktuell in der Zerstreuung sehen wir bis jetzt noch eine Bußbewegung in größerem Stil. Gott wird es aber entsprechend durch Drangsal ändern. Und die wirklich an ihren Messias Jesus Christus glaubenden Israeliten machen nach der Einschätzung des Bruders Menno Kalischer, den ich schon erwähnt hatte, ungefähr 1% der Bevölkerung Israels aus, aktuell. Sechstens, das Ende des gegenwärtigen bösen Äons liegt am Ende der 2 Tage aus Hosea 6, Vers 2. Siebtens, am 3. Tag wird Israel aufgerichtet und vor dem Angesicht Jahwes leben. Und der Messias wird zum 3. Tag zu seinem Volk sichtbar wiederkehren, so wie er damals am 3. Tag aus den Toten wiederkam. Ergänzung, in Johannes 2, 1 lesen wir, am 3. Tag war eine Hochzeit zu Kana. Dort verwandelte der Herr Jesus Wasser in Wein. Wasser der Trübsal in Wein der Freude. Das war nach Vers 11 explizit in Johannes 1 der Anfang seiner Zeichen. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Wir sehen, wie synchron die Schrift in allen Teilen ist. Wenn er in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, findet die Hochzeit des Lammes mit seiner Braut im Volk Israel statt. Siehe Offenbarung 19, 7 und 8. Achtens, und damit muss aber der noch ausstehende 70. Siebener, den haben wir jetzt gerade noch gar nicht erwähnt, der ja im Wesentlichen durch Bedrängnis und Gericht gekennzeichnet ist, der muss noch innerhalb dieser beiden Tage laufen, nach Hosea 6, oder im Übergang zum 3. Tag. Ja? Das wissen wir nun nicht genau. Und da will ich mich auch nicht festlegen. Es ist entscheidend, dass er noch innerhalb der 2 Tage laufen muss. Weil am 3. Tag ist ganz klar die Aufrichtung des Volkes. Wir müssen nämlich beachten, dass in der Schrift der Tag immer mit dem Abend anfängt. Ja. Nach dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die ein bestimmtes Stadium des Reiches der Himmel darstellen, da heißt es, um Mitternacht ist ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, er ist noch nicht da. Es wird aber gesagt, er kommt. Und genau das ist das, was dann Israel auch sehen wird, wenn es soweit ist. Soweit für heute Abend. Ich danke für eure Geduld und möchte noch beten. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns in deinem Wort so klare Aussagen gegeben hast. Wir haben ja heute Abend etwas betrachtet, was uns ja nur indirekt angeht, insofern es sich um dein Volk Israel handelt. Direkt betroffen sind wir, weil wir zu dem Leibe deines Sohnes zählen dürfen. Und deshalb müssen uns diese Dinge brennend interessieren, obwohl sie uns erst in zweiter Linie betreffen. Und du weißt auch, Vater, dass das, was wir jetzt gesagt haben, was ich gesagt habe, eben auch Stückwerk ist. Und so möchte ich dich bitten, dass du dieses Stückwerk ergänzt, durch Frage, durch Antwort, durch das Wirken deines Geistes. Und du weißt, dass jetzt noch viele Fragen offen sind, die wir jetzt nicht klären konnten und es auch nicht können, weil vielleicht für vieles auch noch keine Zeit ist jetzt. Und so wollen wir alle diese Fragen aushalten und auf deine Güte harren. Wir wollen bitten, ja, lass bald die Bedrängnis über dein Volk kommen, die sie zur Umkehr bringt, und sei du barmherzig im Gericht. Amen.
Amen. Vielen Dank, Bruder Schwarz. Wir haben ja gehört, dass Gott liebt, obwohl Israel ihn nicht liebt. Und man kann vielleicht, denke ich, die Heilsgeschichte so zusammenfassen: Gott liebt, obwohl wir Menschen ihn nicht lieben, und er tut es so lange, bis wir ihn auch lieben. Und wenn wir ihn lieben, steht im Einswerden nichts mehr im Wege. Und mit Israel verhält es sich so: wenn Israel endlich seinen Messias liebt, ist es bereit für die Vermählung. Das sind, denke ich, lobenswerte und dankenswerte Aussichten. Und jetzt singen wir noch das Lied 67. Und ich glaube nach der Melodie: wie groß ist des allmächtigen Güte. Ja, das stimmt es. 67.